Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit 28 Weeks Later von Juan Carlos Fresnadillo. Warum Alex Garland und Danny Boyle bei diesem Film nicht direkt mitgewirkt haben, sondern nur als Produzenten zur Verfügung standen, um sich dann für einen Regisseur zu entscheiden und drei Drehbuchautoren, die offenbar den ersten Teil nicht begriffen haben, das wird ein Rätsel bleiben. 28 Weeks Later handelt zwar immer noch von diesem Virus, das aus Menschen wütende Zombies macht, aber dieser Film hat wenig mit dem ersten Teil zu tun. Während in 28 Days Later davon erzählt wurde, wie sich Vereinzelte zu Ad-Hoc-Gemeinschaften und Familien zusammenfinden und alle Autoritäten plötzlich aufgelöst sind, kehrt nun im zweiten Teil der Staat zurück, das Militär in Form von NATO-Truppen und die Familie vor allem als Kerngemeinschaft ist das, was im Zentrum dieses Films steht. Im Mittelpunkt des gesamten Films steht eigentlich ein familiärer Konflikt. Man kann so weit gehen und sagen, das Virus erfüllt hier eine Funktion, nämlich diesen Konflikt irgendwie beizulegen. Das ist eine völlig andere Voraussetzung als im ersten Teil. Die Emotionen des Publikums werden auch nur dorthin gelenkt. Zwar gibt es das Militär, das auch mit Jeremy Renner, Idris Elba und Rose Byrne prominent besetzt ist, aber eigentlich spielen all die nur eine Nebenrolle. Die Erzählkonstellation ist die, die wir aus vielen Hollywood-Filmen kennen, nämlich es müssen Tornados toben, Aliens angreifen oder Erdbeben ganze Städte verwüsten, damit die Familie wieder zusammengeführt wird. Jedoch ist es nicht so, dass hier die Familie tatsächlich zusammengeführt wird, sondern die endgültige Trennung kann dank der Pandemie vollzogen werden. Die Konstellation ist ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise wir können nicht ganz genau sagen, was dort in dieser Familie schiefläuft. Es ist ein Unbehagen da und es ist gar nicht leicht, konkret zu werden. Zunächst einmal beginnt der Film kammerspielartig in einem Bauernhaus irgendwo in der englischen Provinz. Dort erleben wir das Ehepaar Don und Alice, die dort Unterschlupf gefunden haben. Alice richtet gerade das Abendessen an. Es ist völlig dunkel in diesem Haus und Don hat eine, sagen wir, bevormundende Art, mit Alice zu sprechen. Er sagt immer meine Schöne und versucht sie zu beschwichtigen, wenn sie irgendwelche Sorgen artikuliert. Es sind lauter Schwingungen da, bei denen wir ein unbehagliches Gefühl haben. Das Verhalten des Mannes ist schwer zu beschreiben, aber wohl trifft es das Wort unangenehm. Man sieht diesen Mann und will ihn eigentlich loswerden. Wir merken von Anfang an, dass zwischen Don und Alice etwas nicht stimmt. Aber wir bekommen vom Film nicht die Zeit, weiter diese Beziehung nachzuvollziehen, denn sie wird abrupt durch einen Zombie-Angriff zerrüttet. Zunächst einmal ist es so, dass Don und Alice zu Gast sind bei einem alten Ehepaar. Dennoch führt Don sich im Haus so auf, als gehöre ihm das Ganze. Plötzlich klopft ein Junge schreiend an die Tür. Er bittet um Einlass. Er wird von seinen Eltern, die bereits zu Zombies mutiert sind, verfolgt. Don ist derjenige, der die Tür lieber geschlossen halten will, während Alice aus einem mütterlichen Instinkt heraus sagt, wir müssen diesem Jungen helfen und sie drückt ihn dann auch, wenn sie ihn einlassen, gleich an sich und will auch dafür Sorge tragen, dass er aus dieser brenzligen Situation heil herauskommt, auch wenn es ihr Leben kosten würde. Alice will sich also mütterlich zeigen dem Jungen gegenüber, auch weil sie die Sorge hat, dass es ihren Kindern sehr schlecht geht und vielleicht doch nicht so gut, wie Don das immer ausmalt. Die Kinder, Andy und Tammy nämlich, sind gar nicht zu dieser Zeit in England, sondern auf einem Austauschurlaub irgendwo im Ausland. Nun ist es so, dass die Zombies angreifen. Sie dringen in dieses Cottage ein und plötzlich ist kein Halten mehr. Irgendwie müssen sie versuchen, aus diesem Haus zu fliehen, aber Alice versucht immer, diesen Jungen noch mit zu zerren, während Don einfach nur hinaus will, alles hinter sich lassen will. Es gibt dann eine Situation, bei der unklar ist, ob er seiner Frau hätte zu Hilfe eilen können oder nicht. Jedenfalls entscheidet er sich nach einem winzigen Zögern dazu, hinauszurennen und sie mit den Zombies und dem Jungen allein zu lassen. Hätte er ihr helfen können, wären sie dann beide gerettet worden oder wären sie beide von den Zombies gebissen worden? Ist er ein Feigling? Haben wir es mit unterlassener Hilfeleistung zu tun? Das bleibt alles ambivalent. Wir können ihn uns auch vorstellen als einen überforderten Mann in einer Extremsituation. Es ist jedenfalls nicht so einfach, in ihm einfach einen Schuldigen zu sehen. Er rennt dann hinaus, er sieht einen Bekannten mit einem Boot, springt auf dieses Boot, aber auch der Bekannte schafft es nicht mehr darauf. Sicherlich ist Don auch das egoistische Subjekt. Er kennt keine Kooperation in dieser Extremsituation. Er will sich retten. Er rennt hinaus. Er ist derjenige, der sich selbst versucht, aus dieser Situation zu befreien und alles hinter sich zu lassen. Dass Alice versucht, diesen Jungen immer noch mitzunehmen, das produziert natürlich ein Dilemma. Es ist natürlich wahrscheinlich, dass sie beide von den Zombies gebissen worden wären. Und so ist unklar, ob Don sich zu Recht auf diese Weise aus der Situation befreit hat. Der Film produziert hier eine Ambivalenz, könnte man vornehm sagen. Man könnte aber auch sagen, dieser Film ist ungeheuer undurchdacht. Als dann später, wenn die Quarantäne aufgehoben ist, die Zombies verhungert sind und plötzlich wieder so etwas wie Normalität in England beginnt, die Kinder von Don und Alice zurückkehren, nämlich Andy und Tammy, da tischt der Vater den Kindern eine etwas andere Erzählung auf. Don wird gegenüber seinen Kindern behaupten, er habe alles getan, um Alice zu retten. Er sei sogar noch einmal zurückgelaufen, um ihr irgendwie helfen zu können, aber es gab keine Möglichkeit mehr. Wir aber, die genau gesehen haben, was vorgefallen ist, können sagen, er lügt. Lügt er, weil er tatsächlich sinistre Absichten hat? Lügt er, weil er möglicherweise ein bisschen besser sich gegenüber seinen Kindern inszenieren möchte? Ist er einfach ein Feigling, ein Opportunist? Ist es irgendetwas dazwischen? Der Film gibt uns dafür keine konkrete Antwort. Machen wir hier einen kurzen Schnitt und sprechen zunächst über die Ästhetik des Films. Denn es war ja wirklich etwas Neues, wie der erste Teil von Danny Boyle inszeniert war. Was erleben wir nun hier? Nun, der Beginn ist tatsächlich imposant, wenn wir erst in diesem dunklen Bauernhaus sind und plötzlich hinausgerannt wird ins Freie, fern von den Zombies möchte man sein. Die Kamera rennt dann mit, plötzlich kehrt auch Ruhe ein, dieser Kontrast nach all dem Lärm, jetzt plötzlich die Stille, das ist wohl inszeniert. Und wir können auch sagen, dieser Einsatz von flackerndem Licht, die Wackelkamera, die hohe Schnittfrequenz, all das passt hier sehr gut zusammen. Aber dann passiert in diesem Film doch ästhetisch fast nichts mehr Bemerkenswertes. Ja, da wird nochmal ein Nachtsichtgerät eingesetzt, wie wir das aus Blair Witch Project kennen. Es gibt Außenaufnahmen von London, die aber jeglicher Poesie entbehren, ganz anders, wie das beim ersten Teil der Fall war. Und als die Zombies dann zurück sind, da wird die Kamera immer hektischer, nur bruchstückhaft können wir uns noch orientieren. Es ist also alles noch ein bisschen turbulenter als im ersten Teil. Aber die Ästhetik ist eigentlich doch nur ein Abklatsch des ersten Teils. Es gibt auch eine große Diskrepanz deshalb, weil man zum einen diese permanente Fluchtbewegung zeigen will, zum anderen aber auch noch so eine emotionale Erzählung um die beiden Kinder Tammy und Andy bauen möchte. Zudem hat man die Splatter-Effekte noch weiter verstärkt. Man brutalisiert, wo man nur kann. Man ist noch ein bisschen drastischer, als man das im ersten Teil schon gewesen ist. Aber ästhetisch hat der Film dann sonst nichts aufzubieten. Es ist wirklich eine Nachfolge, eine recht träge Nachfolge im Sinne von Innovation. Hier wird nur agiert, als hätte man etwas Neues getan. In Wahrheit aber sehen wir doch hier vor allem Versatzstücke aus dem Alten, plus dann noch ein paar Anleihen aus anderen Zombie- und Horrorfilmen. Das Szenario ist ja wie folgt, dass Großbritanniens Bevölkerung ausgelöscht wurde durch die Zombies. Die Zombies sind dann irgendwann verhungert und nun haben NATO-Truppen London und einige weitere Distrikte besetzt. Dort ist jetzt von dem Virus keine Spur mehr und man begibt sich langsam an den Wiederaufbau. Wir sind 28 Wochen später, wie der Titel sagt. Die NATO-Truppen überwachen die Quarantänestationen, die Straßen und Verwaltungsgebäude. Die Politik ist an sich abwesend. Im Ausnahmezustand sehen wir nur das Militär. Und District One, in dem das alles dann hauptsächlich spielt, untersteht Major Scarlett, gespielt von Rose Byrne. Da gibt es den Scharfschützen, gespielt von Jeremy Renner und viele weitere Soldaten, die für Recht und Ordnung sorgen. Später werden sie dann auch auf Don und seine beiden Kinder treffen. Das ist doch mehr schlecht als recht miteinander verschränkt. Wenn das Virus dann wieder ausbricht, dann sieht man natürlich, wie verschiedene Gruppen von Menschen wieder zusammenkommen. Und wir sehen auch, wie die Lage dann immer weiter eskaliert. Von Ordnung ist bald keine Spur mehr. Und so entscheiden sich die NATO-Truppen für Flächenbombardements. Nun ist der Film auch sicherlich eine Antwort auf den Irakkrieg von George W. Bush, an dem ja auch die Briten beteiligt waren. Und sicherlich ist dies auch eine Kritik an dieser Haltung, dass Zivilisten, Opfer überhaupt keine Rolle spielen, alles Kollateralschaden für ein höheres Prinzip. Aber so richtig weit trägt diese Analogie nicht. Ja, es heißt da, alle Ziele sind jetzt freigegeben, es gibt keine Ausnahmen, die schießen auf alles, bis niemand mehr lebt. Ja, das ist der Code Red, von dem hier die Rede ist, aber dass man daraus jetzt wirklich eine große politische Botschaft ableiten könnte, dafür ist es dann doch zu stumpf. Die politische Allegorie führt uns nicht weiter, weshalb wir zurückkommen sollten zu dem eigentlichen Konflikt, zu dem familiären nämlich. Der Vater ist wieder vereint mit seinen beiden Kindern, Andy und Tammy. In einem Moment aber brechen die beiden Kinder aus dem Hochsicherheitsdistrikt aus, um, so die fadenscheinige Begründung des Drehbuchs, in das ehemalige Familienhaus zu gehen, damit Andy wenigstens an seine tote Mutter eine konkrete Erinnerung hat, gesucht wird ein Foto der Mutter. In dem Haus angekommen, werden die Kinder dann aber nicht nur Fotos finden, sondern tatsächlich im ersten Stock haust die Mutter. Sie ist in einem miserablen gesundheitlichen Zustand, sie ist völlig erschöpft, aber sie hat auf merkwürdige Weise überlebt. Als das Militär die drei dann erwischt, wird die Mutter in Quarantäne gebracht. Sie wird untersucht, ist dann auf einer Intensivstation. Sie hat überlebt, sie ist auch ansprechbar. Und so begibt sich auch der Vater Don in dieses Sicherheitsgefängnis mit gleichzeitiger medizinischer Versorgung, um herauszufinden, wie nun seine doch lebende Frau zu ihm steht. Er bittet sie um Verzeihung und sie sagt, ich liebe dich. Die Frage ist nun, was erleben wir hier? Weiß die Mutter schon davon, was wir als Zuschauer von der Ärztin ein bisschen vorher gehört haben, nämlich, dass sie tatsächlich mit dem Virus infiziert ist, dass sie aber offenbar immun ist, dass sie sich nicht in einen Zombie verwandelt hat? Weiß sie also, wie gefährlich sie eigentlich ist? Jedenfalls scheint es so zu sein, dass sie gar nicht in eine Schulddiskussion sich verstrickt, sondern einfach nur, ich liebe dich, zu ihrem Mann sagt, der sich dann ihr nähert. Und so küssen die beiden sich intensiv, was zur Folge hat, dass er sich natürlich mit dem Virus infiziert, sich in Sekundenschnelle in ein Zombie verwandelt und schon ist das Virus zurück in der Stadt und tötet alles, was ihm in den Weg kommt. Und so verfolgt dann Don nicht nur irgendwelche wild dahergelaufenen Menschen, sondern auch seine Kinder. Ja, was geschieht hier denn eigentlich? Die Mutter wurde ja gerettet, weil sie immun ist. Aber sie weiß ja offenbar, dass sie immun ist, denn sie wurde ja gebissen und nichts ist in ihr ausgebrochen. Wer ist denn eigentlich hier böse im Film, wenn wir uns diese banale Frage stellen? Ist es nicht eher die Mutter? Sie riskiert ein erneutes Ausbrechen der Pandemie, um sich an ihrem Mann, der sie tatsächlich nicht gut behandelt hat, zu rächen. Man kann hier gut sehen, wohin Gerechtigkeitsfuhrer führen kann. Der Familienkonflikt wird damit dann zu einer Tragödie für die Gesamtheit der Bevölkerung. Das ist tatsächlich die Tyrannei der Öffentlichkeit durch das Private. Und man erkennt darin aber auch eine Maximalforderung, die dem Gerechtigkeitsfuhrer verwandt ist. Nämlich, dass man sagt, entweder absolute Niederlage oder totaler Krieg. Es gibt kein Dazwischen mehr. In gewisser Weise ist tatsächlich die Mutter die wahnsinnig gefährliche Figur hier. Mit dem zum Zombie gewordenen Don kehrt das Virus jetzt also zurück, damit auch die Massenpanik, Mord, Totschlag, eben das Militär, das jetzt Flächenbombardements vornimmt, um alles wieder einzudämmen, um nicht mehr in irgendeiner Weise mit dem Virus konfrontiert sein zu müssen. Das ist alles ja nicht effektvoll, sondern effekthascherisch inszeniert. Don ist dabei auch hinter seinen Kindern her. Es geht also um persönliche Animositäten. Die Zombies des ersten Teils, die agierten instinkthaft. Nun aber agieren die Zombies oder agiert der Zombie in Form von Don zumindest intentional. Folglich muss die Tochter den Vater erschießen. Die Mutter ist ja schon tot. Aber was hat das hier zu bedeuten? Nun, ich befürchte fast nichts. Ein Generationenkonflikt ist es sicherlich nicht. Es gibt da keine allegorische Komponente, die man weiterdenken kann. Es ist auch kein verstellter Kampf gegen das Patriarchat. Der Film steht eher nur selbst für einen privatistischen Ansatz, an dem die Öffentlichkeit dann aber doch entsprechend Schaden nimmt. Und wir als Publikum natürlich auch. Denn gerne hätten wir ja eine Fortsetzung gesehen, die sich mit dieser Thematik einer großen Pandemie, die ein ganzes Land im Zaum hält, auseinandersetzt. Wir hätten gerne eine Fortsetzung sehen, die die Figur des Zombies weiterdenkt. Hier aber in 28 Weeks Later erleben wir ja nur einen familiären Konflikt, bei dem man sich fragen muss, braucht es überhaupt dafür das Virus? Hätten die das nicht auch anders unter sich klären können? Das heißt, Teil 2 setzt den ersten Teil nicht fort, sondern läuft eigentlich im Kreis. Und so ergibt das Ganze eine Sackgasse. Die Familienerzählung, die ja eigentlich genau genommen ein Ehedrama ist, die ist eine, die so dominant wird, dass all das, was mit der Pandemie, dem Virus, den Zombies zu tun hat, nur noch als Kulisse dienen darf. Andy wird dann schlussendlich zu einer Art Heilandsfigur verklärt. Er wurde auch gebissen, aber scheint ebenfalls immun zu sein. Das ergibt alles wenig Sinn. Das heißt, wir schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.